Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Heute spreche ich mit Nora Dietrich, Psychologin, Autorin von Mental Health at Work und Visionärin für mentale Gesundheit in der Arbeitswelt. Nora kennt die Brüche, die Überforderungen, das immer weiter funktionieren und sie weiß, wie wir neue Wege gehen können. Wir sprechen in dieser Folge über berufliche Erfüllung, den Mut zu gesunden Grenzen, über Leidenschaft und Angst, über den Essentialismus als Gegenmittel zu chronischer Überforderung und warum es Zeit ist für eine Revolution der Menschlichkeit im Job. Diese Folge ist voll von Inspiration, ehrlichen Geschichten und konkreten Impulsen für alle, die sich nach mehr Sinn, Freiheit und Balance sehen. Nora, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist. Und ich würde gerne mit der Frage starten, was für dich persönlich berufliche Erfüllung bedeutet.
Für mich hat es, ich glaube, mit zwei Dingen ganz viel zu tun. Das eine ist Freiheit. Und zwar Freiheit in der Gestaltung meines Arbeitsalltags, als auch vor allen Dingen mit den Themen. Ich bin selbstständig und ich glaube, das ist auch alles, was ich schaffe in meinem Leben. Ich bin eine unglaublich schlechte Angestellte. Also mich unterzuordnen unter Ideen, hinter denen ich nicht stehe oder Werte, hinter denen ich nicht stehe, darum geht's vor allen Dingen. Also ich habe kein Problem damit, dass jemand in einer höheren Position ist als ich, aber wenn ich Dinge erfüllen muss, die nicht mit mir allein sind, ist das sehr schwer für mich und deswegen ist die Selbstständigkeit ganz großartig und die Freiheit, die damit kommt. Und ich bin eben pathologisch neugierig. Das heißt, ich kann dir jetzt noch nicht sagen, wer ich bin in 5 Jahren und das ist manchmal anstrengend, aber es ist auch irgendwie wunderschön und das bedeutet aber natürlich auch, dass ich vielleicht in meinem Leben mehrere Karrieren gehabt habe und dafür braucht es Freiheit als Grundlage, sonst wird das sehr schwierig. Ja, darum geht's, glaube ich, im Kern und dass ich zurückgeben darf. Also neben der Freiheit ist mein Job ein Act of Service, glaube ich, schon immer gewesen, ob in der Psychotherapie oder heute, wenn ich über mentale Gesundheit ein bisschen breiter spreche. Aber so einen Beitrag zu leisten, um die Welt ein ganz kleines bisschen zu verändern, darum geht's.
Sehr schön. Und ich würde sagen, so hinter ungefähr 100% kann ich einen Haken machen, so trifft auch auf mich zu. Außer, dass ich keine Psychotherapeutin bin und nicht über mentale Gesundheit in der Breite spreche. Aber sonst kann ich mich da sehr wiederfinden. Dein Vater war ja Psychologe und er war gleichzeitig auch psychisch krank. Wie hat dich diese persönliche Erfahrung geprägt?
Auf wunderschöne und ich glaube wundertraurige Art und Weise. Auf der einen Seite habe ich sehr früh dieses Feld der Psychologie kennengelernt, sowohl weil ich ihm in seinem Job manchmal folgen durfte. Der hat viel mit Kindern und Familien gearbeitet, sehr systemisch. Und da war ich manchmal Teil und habe auch später oft Praktika gemacht in seiner Firma und das sehr geliebt und habe einfach sehr früh Kontakt gehabt überhaupt zur Psychologie und zur Philosophie. Mein Papa hat damals noch beides studiert und hat mich schon sehr früh mit Erich Fromm und Co. konfrontiert, also so mit 13, 14. Und das hat natürlich so eine ganz andere Gedankenwelt aufgemacht, die früh den Wunsch in mir geweckt hat zu sagen, okay, ich möchte irgendwie Menschen auf dem Weg begleiten, ein wirklich gelebtes Leben zu leben. Auch wenn das Leben voller Hürden ist, auch wenn das Leben vielleicht Schicksalsschläge mit sich bringt, zu sagen, wie komme ich wieder so in meine Ressource, wie komme ich auf meinen eigenen Weg. Das heißt, da war er auf jeden Fall sehr prägend. Und ich glaube, seine psychische Erkrankung hat das dann nochmal am Anfang sehr unbewusst untermalt, denn schon während meiner Kindheit war er krank, aber noch lange ohne Diagnose. Also wir wussten nicht wirklich, passiert da was und wenn ja, was. Aber mir war schon immer klar, dass mein Papa sehr besonders ist und ich auch ja einfach ein Stück weit Resilienz brauche, um damit umzugehen. Und als dann die große Krise kam, also klar war, dass er in die Berufsunfähigkeit gehen muss, weil er das nicht halten kann, war das für mich so ein ganz großer Schlag zu sagen, okay, Arbeit, so wie er sie kennt, funktioniert nicht mehr. Und muss das eigentlich die Realität für Menschen sein, die vielleicht auch chronisch psychisch erkrankt sind, so wie er? Oder können wir Arbeitswelten schaffen, die vielleicht weiterhin eine Ressource bleiben können, ein Zufluchtsort für Menschen, die vielleicht privat mit großen Dingen zu tun haben? Und das ist so ein bisschen meine Mission heute. Aber die habe ich erst ein bisschen später so richtig verstanden.
Stichwort Sinnhaftigkeit ist das ja auch. Also da gehe ich auch mit den Coaches, die ich begleite, immer in die Biografie herein, weil es genau das ist. Ja, das erkennen wir vielleicht nicht als Kind, vielleicht auch nicht als junger Erwachsener oder vielleicht auch nicht mit 30 oder 40, sondern irgendwann kommt der Punkt, wo so verschiedene Dinge zusammenfallen und plötzlich denkt man sich, okay, und daraus mache ich jetzt etwas, das ich weitergebe.
wo ich andere unterstützen möchte und wo ich einfach den Sinn drin erkennen kann.
Ja, ja, und häufig, ne, es ist so ein bisschen connect the dots backwards. Also ich finde, wenn man so Autobiografien liest, dann klingt das so, als wäre das schon immer klar gewesen. Und auch ich, wenn ich rückwärts gucke, verstehe jetzt, wie der Weg gegangen ist. Aber es war nicht so, dass ich mich hingestellt habe und gesagt habe, ich habe diese Strategie und die verfolge ich jetzt und das macht alles Sinn, sondern der Sinn kommt so durchs Tun und sich auch erlauben, Dinge loszulassen, die vielleicht dann keinen Sinn mehr machen oder sich zumindest nicht mehr so sinnlich anfühlen, wie sie es vielleicht einst getan haben.
Du schreibst von einer Revolution der Menschlichkeit in der Arbeitswelt. Was braucht es, damit das mehr ist als ein Buzzword?
Oh ja, also ich glaube, es braucht vor allen Dingen erstmal den Mut, mehr voneinander zu sehen. Also auf der einen Seite mehr von sich zu zeigen, also diese Verletzlichkeit einzugehen und Menschen so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu geben. Gerade im Vorgespräch, ne, haben wir schon gesagt, wie sind wir heute wirklich hier? Willst du die ehrliche Antwort? Und sofort entsteht eine ganz andere Verbindung. Aber in vielen Kontexten fühlen wir uns eben nicht sicher, mehr von uns zu zeigen. Vor allen Dingen vielleicht die eigensinnigen, verletzlichen, chaotischen Aspekte von uns. Und für mich hat das aber ganz viel mit Menschlichkeit zu tun. Also sich in der emotionalen Welt, in der realen Welt, im lebendigen Chaos auch zu verbinden und eben nicht nur in der professionellen Perfektion. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Teil, der damit zu tun hat, wie verletzlich zeige ich mich und wie viel Verletzlichkeit erlaube ich dir? Also ist das für mich okay, tragbar, dass du mir eine ehrliche Antwort gibst und ich damit, ne, mit dir in einen Raum trete und auch ein Stück weit das vielleicht halte oder darauf reagiere? Ich glaube, das ist ein ganz großer Aspekt. Und der zweite Aspekt für mich ist dann eben die Frage nach echter Unterstützung. Und zwar auf allen Ebenen. Also nicht nur im Moment der Belastung. Darüber rede ich ja auch ganz viel. Was passiert, wenn jemand, ne, mental belastet ist? Wie können wir da vielleicht auch zur Rückendeckung werden? Aber für mich geht es auch um die ressourcenorientierte Unterstützung. Also sehe ich Potenziale in dir und scheue mich nicht zurück, dir das zu sagen. Bist du mir so wichtig, dass ich mich sogar mit dir streite? Also, dass ich auch mal dagegen gehe, damit du wachsen kannst oder unsere Beziehung wachsen kann. Ne, also habe ich eine Vision für dich, beziehungsweise sehe ich die Vision, die du für dich hast und unterstütze die. Oder halte ich die klein, weil es für mich bequemer ist, wenn du an der Stelle bleibst, zum Beispiel in der Organisation, in der Rolle bleibst, wo du bist, weil das für mich dort am besten funktioniert als deine Führungskraft. Also für mich ist Menschlichkeit eben sowohl die Welt der Potenziale als auch die Welt der Belastung zu sehen und damit zu arbeiten, weil das sowieso stattfindet, aber eben meistens unsichtbar im Geheimen. Und ich glaube, dass wir da unglaublich viel Beziehungskompetenz verlieren, aber auch Innovationskompetenz, um ehrlich zu sein. Denn auch aus Wut entstehen große Missionen, auch aus Angst entstehen neue Lösungen. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass wir mehr füreinander einstehen und uns erlauben zu sagen, kein Leben ist geradlinig. Ist doch cool.
Wenn ich so auf die Arbeitswelt blicke, dann habe ich das Gefühl, das ist in der Mehrheit nicht so, wie du es beschrieben hast. Siehst du das auch so?
Deswegen braucht es die Revolution. Ja.
Und warum glaubst du, ist es nicht so? Weil eigentlich müsste doch man doch sagen, das ist doch etwas, nach dem wir uns alle sehen wahrscheinlich. Oder das uns allen guttun würde.
Also ich glaube, da würde ich schon widersprechen. Ich glaube, dass sich ganz viele noch nicht danach sehnen, weil sie gar kein Bild davon haben, beziehungsweise die Vorstellung so immense Berührungsängste auslöst, dass es bequemer ist, da zu bleiben, wo wir sind. Denn jetzt filter ich ja, wen ich zeige von mir, welche Anteile ich zeige und suche mir natürlich die aus, die stark wirken, durchsetzungsstark sind, charismatisch, erfolgreich und die teile ich mit dir und kriege dafür die Resonanz, die ich brauche, nämlich die Anerkennung, Bewunderung, vielleicht die Beförderung, was auch immer. Das heißt, gerade für Menschen, die eine Organisationsbiografie haben oder eine Sozialisierung, wo es genau darum ging, ne? Also jegliche vermeintliche Schwäche abzulegen, den Grad der Professionalität so hoch wie möglich zu halten. Für die ist es fast unvorstellbar, dass es eine andere Welt gäbe, die auch funktioniert und die auch erfolgreich sein kann. Vielleicht gerade, weil sie, ne, das Chaotische mit einbezieht. Das heißt, viele haben das, glaube ich, noch nie erlebt, wie sich das anfühlt, wenn wir in einer menschlicheren Arbeitswelt arbeiten würden und tun das damit so ein bisschen ab. Also das sieht man vor allen Dingen natürlich so über die Generationen hinweg, über die unterschiedlichen Industrien und Branchen hinweg, dass manche Industrien schon sehr weit sind, ne, und andere noch sehr weit weg sind von Ideen wie New Work oder Mental Health. Und da braucht es erstmal ganz viel Motivation und ich glaube auch kleine Experimente, wo sie merken, hey, so, das meinen die damit. Ich muss mich nicht emotional nackt machen, sondern es geht wirklich einfach nur darum, die Beziehung auf noch bessere Füße zu stellen. Genau, und ich glaube, dass es uns an ganz viel Wissen und Erfahrung fehlt. Und wir kommen einfach aus einer, ja, schon auch preußischen und industrialisierten Arbeitskultur. Also der Mensch war einfach lange Ressource und nicht mehr. So, ne, der Mitarbeiter war eine Ressource und nicht mehr. Und ich glaube, da, dem hängen wir noch so ein bisschen nach. Und ich glaube, diese Entstigmatisierungswelle auch in der mentalen Gesundheit ist ja noch sehr jung. Weißt du, also es ist ja noch nicht so, dass sich das schon etabliert hat, dass das überall angekommen ist, auch wenn das in unserer Bubble natürlich so wirkt, als hätte da jeder schon von gehört und jeder beschäftigt sich damit, aber die Realität sieht ganz anders aus. Und ich glaube, so wird es noch einige Jahre brauchen, um zum einen Lust zu wecken für das Thema, positive Erfahrungen damit zu verknüpfen und dann zu sagen, was habe ich eigentlich davon?
Ja, woran ich gedacht hatte vorhin war, dass es, also was ich gehört habe von dir in deiner Beschreibung ist, ich werde gesehen, ich sehe den anderen und ich fühle mich dadurch verbunden. Und das, glaube ich, sind schon eigentlich menschliche Grundbedürfnisse, die uns allen gut tun würden. Aber ich verstehe auch deinen Punkt zu sagen, da sind halt viele noch nicht. Ja, oder das erkennen sie vielleicht noch nicht. Oder warum sollte das in der Arbeitswelt stattfinden? Also diesen Transfer auch über das Private hinaus einfach zu machen.
Ja, also so ein ganz gutes Beispiel ist, vielleicht, ich hatte vor 2 Wochen ein Führungskräftetraining in einer Beratungsfirma, also sehr high performance kulturgetrieben und dann ging es um Wertschätzung und alle Führungskräfte waren so, naja, ich brauche keine Wertschätzung. Also ich brauche das nicht von oben. Ich muss nicht hören, was ich gut mache. Ich will wissen, wo ich wachsen kann. Und dann dachte ich so, okay, ne, das ist eben die Sozialisierung und vielleicht auch das, was sie gewohnt sind. Aber als sie dann Wertschätzung erfahren haben im Rahmen einer Übung, kamen halt alle leuchtend zurück in den Raum. Und ich dachte so, genau darum geht's. Also, weißt du, so die Idee, nein, brauche ich nicht, ist Quatsch, ist Zeitverschwendung, weiß ich doch, was ich kann. Und die echte Erfahrung, dass sich jemand Zeit nimmt und mir detailliert sagt, wo ich einen Beitrag leiste, ist komplett konträr. Aber es braucht halt diesen Erfahrungsbruch. Weißt du, was ich meine? Also, weil die Grundbedürfnisse haben wir alle, aber wir reden die uns dann gerne weg oder suchen Substitute, wie wir sie bedienen. Und dann ist es halt der Titel und nicht das Danke, was sich gut anfühlt. Und ich glaube, da braucht es einfach, genau, liebevolle Brüche, die sagen, ich glaube, auch dir würde das nicht so schlecht tun.
Ich würde sagen, viele der Hörer und Hörerinnen sind sehr super engagiert, ambitioniert. High Performer, viel Interessierte, viel Begabte vielleicht auch, Hochsensible, die auch in so einem Funktionsmodus stecken. Was glaubst du denn oder was könntest du denn empfehlen, um da ein Stück weit auszusteigen? Oder lohnt sich das überhaupt? Also was wäre der Benefit davon?
Also ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Lebensphase drauf an. Ich finde es immer schwierig, so ein Allgemeinrezept zu geben, denn manchmal ist dieses Funktionieren im Job der Strohhalm, an dem wir uns festhalten müssen, weil der Rest zu unkontrollierbar, zu hilflos, zu überfordernd ist. Na, also ich glaube, manchmal will ich Menschen den Strohhalm dann noch nicht wegnehmen, wenn es der einzige ist, an dem sie sich gerade, ne, so im Selbstwert halten, in der vielleicht Möglichkeit, das Leben so ein Stück weit noch kontrollieren zu können. Das heißt, das muss man immer so ein bisschen reflektieren, was passiert noch drumherum. Wenn wir aber sozusagen genug Raum hätten, das ein bisschen loszulassen, weil es nicht der einzige Strohhalm sein muss oder bleiben muss, dann finde ich es erstmal total wichtig, das eigene Leistungsnarrativ wirklich zu verstehen. Also was wir im Coaching ja auch machen, ne? Also wirklich auf Reisen zu gehen und zu sagen, wenn du mal rückwärts blickst, welche Rolle hat Leistung in deinem Leben gespielt und wo war das auch extrem wertvoll, sich darüber zu definieren. Ne? Also wo ist dieser Split entstanden von, ich habe einen Job zu, ich bin mein Job. Von, ne, ich bin vor allen Dingen dann was wert, wenn ich leiste. Gibt es da ein Narrativ, was darunter liegt? Und ist das eher eine reine Passion, Mission, Motivation? Oder liegt da auch eine große Angst dahinter? Was ist, wenn nicht? Ne, was ist, wenn ich nicht genug bin? Wenn ich Misserfolge feiere? Was, ne, wenn ich andere enttäusche? Und da tatsächlich mal reinzugehen, weil das ist natürlich so ein bisschen der Urschleim dessen, warum wir dann Überstunden machen, warum wir toxisch produktiv jede Lücke in unserem Kalender mit irgendwas Produktivem füllen und sei es nur die Spülmaschine auszuräumen. Also erstmal zu verstehen, was ist der Urschleim darunter? Der ist natürlich deutlich langsamer in der Veränderung, als zumindest im Alltag schon mal zu starten, an der einen oder anderen Stelle weniger zu machen. Also entweder langsamer zu machen. Das ist bei mir zum Beispiel so, ich ich würde sagen, mein Nervensystem ist relativ hoch eingestellt, ne? Also so, ich mache alles immer extrem schnell, extrem hektisch. Ich mache sehr viel an so einem Tag. Und manchmal, wenn ich merke, dass selbst wenn ich nur schnell nochmal kurz schrubbe irgendwas, zu sagen, warte mal, kann ich das auch ein bisschen langsamer machen? Also nur mal so ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen und mal gucken, was passiert, wie sich das System sofort runterfährt. Ne? Oder wenn ich so in die Tasten hacke, zu sagen, kann ich auch ein bisschen langsamer schreiben und komme trotzdem vorwärts. Also manchmal so ein bisschen Langsamkeit einzuladen. Und dann natürlich auch da wieder so Experimente zu machen, wie, was passiert denn, wenn ich zu dem Projekt Nein sage? Bedeutet das wirklich, dass die Tür sich nie wieder aufmacht, ne? Dass mein Chef so enttäuscht ist, dass er nicht mehr an mich glaubt? Oder ist es für Menschen total in Ordnung zu verstehen, dass Grenzen ein Verhandlungsraum sind, ne? Den ich aufmachen kann? Aber häufig müssen wir das erstmal erfahren, um denen dann zu vertrauen. Weil viele High-Performer sich vor allen Dingen schuldig fühlen, wenn sie eben nicht mehr so performen, wie sie es von sich selbst erwarten oder glauben, dass andere es von ihnen erwarten. Und das muss man so ein bisschen challengen. Genau, und ich glaube, für mich eine ganz wichtige Frage im Coaching ist eben immer genau diese Frage vom Anfang, was ist denn ein gelebtes Leben für dich? Und findet das gerade statt? Weil bei ganz vielen gibt es eine Theorie vom Leben und eine Praxis vom Leben und die geht oft weit auseinander. Was wir priorisieren im Leben, welche Facetten von uns wir erlauben zu leben. Und auch da wieder so ein bisschen diese Gaps aufzumachen, hilft manchmal schon, dass Leute sagen, hey, warte mal ganz kurz, ich mache das hier für mich. Na? Und ich muss nicht weniger erfolgreich sein in meinem Leben, aber die Energie, mit der ich es mache, ist vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so angstgetrieben, sondern eher missionsgetrieben. Und sofort fühlt es sich anders an. Na? Und sofort steigt vielleicht auch die Erlaubnis, dann manchmal zu sagen, okay, und jetzt mache ich kurz Pause und sorge für mich und dann sorge ich wieder für andere. Ja, aber das wären so Aspekte mal zu reflektieren, welche Lebensbereiche kommen gerade so kurz und möchte ich das so?
Eine sehr umfassende Antwort.
Sorry.
Nein, kein Grund, dich zu entschuldigen, sondern eher sollte das nochmal sagen, wie viele Ansatzpunkte für Reflexion die bietet. Ne? Also da steckt jetzt so viel drin. Wenn ich mal eins rausgreife, du hast die Frage genannt, wer bin ich, wenn ich nicht arbeite? Wie kommen wir denn dahin? Also hast du dir die selber mal gestellt?
Ja, ich teile das auch in meinem Buch, weil ich glaube, das war 2020, also Corona, Pandemie, Hochzeit. Und ich bin halt ein effizientes, toxisch produktives Wesen von Natur aus. Das heißt, auch ich muss mich eben extrem bremsen und umschiften. Und da gab es eben diesen Moment, wo ich auf dem Teppich irgendwelche Übungen gemacht habe, irgendwelche Sportübungen, parallelen Business-Podcast gehört habe und noch an meinem Handy erste Gedanken für einen LinkedIn-Post geschrieben habe. Und mein Partner lief so an mir vorbei und guckte mich an, einfach nur Kopfschütteln und war so, who are you when you're not working, Nora? Weil wir Englisch sprechen zu Hause, ne? Aber wer bist du, wenn du nicht arbeitest? Und ich fand die Frage richtig scheiße. Also ich dachte so, hä, was ist das denn jetzt? So, was willst du von mir? Und die Reaktanz war natürlich, weil da eine Wahrheit dahinter steht. Ne? Also das ist ja immer so, wenn uns Dinge irritieren dann, weil im Zweifel es einen guten Grund gibt, dass sie uns irritieren sollten. Und für mich war es ganz wichtig zu verstehen, wo, wenn ich sage, mir ist so wichtig, was andere von mir denken oder welchen Wert mir andere zuschreiben. Ne? Ich nenne das ja im Buch auch gerne Fremdwert. Ne? Also so, dass wir uns nur fühlen, wenn andere sagen, du bist es wert. Mal zu verstehen, was schätzen die denn wirklich wert an mir? Ist das das, was ich glaube? Oder sind das ganz andere Aspekte von mir, die sie lieben oder ne, mögen, mit denen sie gern zusammenarbeiten? Und auch da sind so Lücken entstanden. Das war wichtig. Und mir hat, um ehrlich zu sein, das Mutterwerden extrem geholfen auch. Also weil das ja eine ganz neue Rolle ist, eine ganz neue Identität. Auch ein schmerzlicher Bruch an der Stelle, ne, so diese Transition zu machen. Aber zu verstehen, was erinnere ich wirklich? Weil wenn du mich jetzt fragst, in welchem Workshop warst du letztes Jahr im Juli, habe ich zero Ahnung. Ich weiß nicht, mit wem ich gearbeitet habe, was ich gemacht habe, wie sich das angefühlt hat. Ich müsste meinen Kalender gucken und hätte dann wieder Erinnerungen. Wenn du mich fragst, was ist August 2021 passiert, dann weiß ich, dass mein Sohn die ersten Schritte gelaufen ist. Weißt du, wenn du mich fragst, was ist letzte Woche passiert, also was sind die Momente, die ich wirklich erinnere? Und das heißt nicht, dass die Jobmomente nicht wertvoll sind, aber dass das Leben eben mehr ist als mein Job. Und dass ich vor allem einen richtig guten Job mache, wenn ich nicht ganz so viel arbeite. Also, dass ich mit einer ganz anderen Energie reingehe, als wenn es so gebissen, ne, so getrieben ist. Aber ich lerne immer noch dem zu vertrauen. Also, es gibt solche und solche Phasen.
Da kann ich auch wieder die Sinnforschung anbringen, weil da in der Sinnforschung heißt es, wir brauchen eigentlich mindestens 4 bis 5 Sinnquellen im Leben. Und als ich mich damit beschäftigt habe, war das für mich auch total der Aha-Moment, weil ich auch immer viel in die Arbeit projiziert habe. Aber auch, wie du sagst, ne, seit ich Familie habe, aber auch konzentriere darauf, ne, was können noch Sinnquellen sein, die mich auch aus der Arbeit so rausholen und mir einen Ausgleich geben und schöne Momente und das Gefühl, vielleicht auch gebraucht zu werden oder was beitragen zu können, hat sich auch vieles entspannt eigentlich.
Ja, und das ist genauso, ne, Sinn und Selbstwert nehmen sich da, glaube ich, nicht fehl, aber dass wir so von alternativen Selbstwertquellen sprechen, ne, weil es eben auch ein sehr wackeliges Konstrukt ist. Also in meinem Buch erzähle ich die Geschichte von Mona Gazi, die mit 21 ihr erstes Burnout hatte und die eben lange Zeit Startup und Partnerschaft war. Ne, also das waren ihre einzigen Wertquellen. Und als beides weggebrochen ist, kam das große Loch. Ne, und dann musste sie sich mühsam erarbeiten, was macht mich noch aus? Und ich glaube, das früh auf mehrere Säulen zu stellen, ist auf jeden Fall ein stabileres Konzept.
Was bedeutet es für dich, gesunde Grenzen zu setzen?
Also gesund heißt, gesunde Grenzen ist für mich so dieser Space, in dem ich sowohl mich als auch dich respektiere. Also gesunde Grenzen sind für mich nicht die egozentristischen, es geht nur noch um mich und um das, was ich brauche, Grenzen und ihr müsst es jetzt alle respektieren, weil ich habe hier eine Grenze gesetzt, sondern schon zu verstehen, dass Grenzen eben ein Verhandlungsraum sind und natürlich auch ein Beziehungsspace. Jeder weiß, dass der in der Partnerschaft lebt. Man findet nicht immer, nicht alle unsere Bedürfnisse und alle unsere Wünsche werden ständig erfüllt. Und darum geht's auch gar nicht, weil das Glück auch darin liegt, andere glücklich zu machen, ne, oder bei anderen zu sein. Aber eine gesunde Grenze ist eben eine gute Mischung aus dem Du und dem Ich. Und für mich geht es vor allen Dingen um die verschiedenen Aspekte. Also es gibt natürlich Zeitgrenzen. Also in meinem Fall, ne, ich arbeite bis 15 Uhr unter ganz normalen Wochenumständen. Das ist meine Zeitgrenze, weil danach ist Familienzeit und das beschütze ich. Dann gibt es Energiegrenzen, also zum Beispiel zu sagen, ich mache, wenn möglich, maximal zum Beispiel so 2 Sendungssessions, also einen Podcast und ein Webinar am Tag, mehr schaffe ich nicht energetisch. Ne? Also so, ich kann dann aber auch nicht noch 3 Coachings machen. Also wie viel Sendezeit habe ich eigentlich? Das heißt, Energiegrenzen zu setzen, dann gibt's natürlich einfach Grenzen, Kommunikationsgrenzen, also wie sprichst du mit mir, ne? Weil welche ungefragten Ratschläge kannst du mir geben? Also für sich erstmal zu definieren, was sind denn so Grenzen, die mich vielleicht auch ein Stück weit ausmachen, ne? Also wo du sofort weißt, wer ich bin, weil wenn ich sage, ich arbeite bis 15 Uhr, weißt du, wahrscheinlich, weil du einen anderen Lebensbereich hast, der auch viel Aufmerksamkeit braucht und dir wichtig ist. Und ich glaube, das erstmal über sich zu verstehen, dass Grenzen ganz viel Identität auch zeigen. Und wichtig sind, also Grenzen sind die Wurzel für Selbstfürsorge. Das weißt du gerade als Mama. Also Selbstfürsorge scheitert ja nicht daran, dass du nicht wüsstest, wie es geht, sondern dass du keine Zeit hast, das umzusetzen. Und da beginnt eben Gesundheit in diesen kleinen Entscheidungen. Das eine Ja zu viel oder das eine Nein mehr, was dann vielleicht genau diese Luft schafft, um selber stattzufinden.
Für mich hat sich das Verständnis von Grenzen setzen auch nochmal sehr verschoben. Verändert, als ich mich einem trotzigen Kleinkind auseinandersetzen durfte.
Was? Die Phase kenne ich gar nicht.
Ja, dann freue ich mich sehr für dich.
Nein, ich hab das auch zu Hause.
Ja, kein Zweifel. Naja, auf jeden Fall, als ich in diese Phase gekommen bin, mich damit auseinandergesetzt habe, so auch vom Gefühl her, ich will ihn zu nichts zwingen, aber auf der anderen Seite gibt es Sachen, die wichtig sind. Dann gibt es auch Benehmen, das ich nicht gut finde, aber andererseits will ich ihn ja auch nicht verformen und ich will ihn frei entwickeln lassen. Aber was heißt denn das für andere dann? Wie finden die das oder werden die verletzt? Also mit in der Auseinandersetzung mit diesen Fragen habe ich das begriffen, was du sagst. Ja, es geht um Beziehungsarbeit und es gibt auch immer oder fast immer, würde ich sagen, eine Win-Win-Situation. Ne? Also ich finde, das ist auch nochmal gut zu verstehen. Wir verwechseln häufig Strategien, die wir nutzen wollen, um ein Bedürfnis von uns zu erfüllen, mit dem Bedürfnis selbst. Wir haben aber die Möglichkeit, verschiedene Strategien zu wählen, um unser Bedürfnis zu erfüllen. Und das muss kompatibel oder sollte idealerweise kompatibel sein mit den Bedürfnissen oder den Strategien der anderen. Und das war für mich auch eine ganz große Erkenntnis und Bereicherung jetzt in meinem Leben.
Ja. Super schön, ja. Ja, und das ist total wahr. Also ich glaube, wir nennen das in der Therapie auch gern dialektische Lösungen. Also Lösungen zu denken, die nicht entweder du gewinnst oder ich gewinne sind, sondern vielleicht gibt es dazwischen eine neue Kombination, die uns zusammenbringt und beide fühlen sich gesehen. Also so ein Beispiel, ganz klassisches Beispiel in der Therapie ist, du möchtest chinesisch essen gehen und ich möchte Pizza bestellen und dann bestellen wir chinesisch nach Hause oder gehen Pizza essen. Weißt du, also so, wir mischen sozusagen die Lösungsräume und beide haben so ein bisschen was sie brauchen, aber vor allem geht es darum, wir sind zusammen und essen. Also sich nochmal darauf zu fokussieren, worum geht es im Kern und gibt es vielleicht mehr Möglichkeiten, das zu erfüllen. Und das versuche ich auch mit Führungskräften ganz oft, wenn es um Depriorisieren, Entscheiden geht, ne, und da Grenzen setzen nach oben, zu sagen, naja, es gibt ja nicht nur Ja oder Nein. Es gibt 50 Shades of Nein. Ne? So, manchmal ist es einfach eine Deadline-Verschiebung, manchmal ist es ein Austausch, manchmal ist es, also Lösungen nochmal neu zu denken. Und das hilft total, Grenzen auch nochmal positiv weicher werden zu lassen.
Ich würde gerne noch mal ein anderes Thema mit dir besprechen, und zwar verwechseln ja viele Menschen Angst mit Motivation. Wie kann man denn erkennen, ob man aus Angst oder aus Leidenschaft handelt?
Ja, das ist so ein bisschen das Problem, dass man sich das ja gerne einredet, dass das alles Leidenschaft ist. Wichtig ist auch, Leidenschaft hat in der Psychologieforschung zwei Ebenen. Also es gibt die obsessive Leidenschaft, das ist eben genau die Leidenschaft, die keine anderen Lebensbereiche mehr sieht, häufig bei sehr missionarisch getriebenen Menschen zum Beispiel. Und wir uns sehr, also andere Dinge von uns absterben langsam, ne, weil diese Leidenschaft zu laut ist. Da liegt häufig dann auch eine Form von Angst drunter. Und dann gibt's eben die harmonische Leidenschaft. Also zu sagen, natürlich darf ich eine Leidenschaft haben und die verfolgen. Aber ich weiß auch, dass ich eben meinen besten Job mache, wenn ich mich von unterschiedlichen Seiten inspirieren, regenerieren lasse. Genau. Und für mich ist es ganz wichtig, wie fühlt es sich dann an? Also wenn du dir jetzt vorstellst, es klappt nicht zum Beispiel, also du scheiterst tatsächlich, was ist die erste emotionale Reaktion? Ist das ein, ach scheiße, okay, warte mal, aber ich habe eine andere Idee, Hauptsache, ne, ich komme weiter? Oder ist das ein, okay, was heißt das jetzt? Wer bin ich jetzt? Ne? Also bin ich gescheitert? Bin ich jetzt nichts mehr wert? Also was wäre sozusagen der Resonanzkörper, wenn etwas schief geht zum Beispiel? Und was auf der anderen Seite wichtig ist, das eine ist das Scheitern, das andere ist der Erfolg. Nehme ich den Erfolg denn überhaupt wahr und ernst? Und kann ich kurz anhalten und den wertschätzen? Denn viele Menschen, die angstgetrieben sind, haben schon die nächste Angst im Kopf. Ja, aber was ist, wenn das jetzt wegbricht, wenn das nur aus Versehen war, wenn das nicht an mir lag oder ne, die Messlatte ist gleich wieder nach oben gerückt und können das häufig gar nicht greifen und fühlen, weil die Angst das sofort wieder ne, nach wegschiebt sozusagen. Also daran kann man das manchmal ganz gut nachempfinden. Und ich glaube, dass viele das schon auch, wenn man sie das kritisch fragen würde, das wahrscheinlich sofort so aus so einem Bauchgefühl heraus ganz gut sagen könnten, wie wir da rangehen. Und es gibt eben Menschen, die sind weg von Menschen, also die laufen eher weg oder die hören hin, wenn jemand von Risiken spricht. Und es gibt eben hinzu Menschen, die hören hin, sobald jemand von Vision spricht. Und auch das mal ne, zu evaluieren, bin ich eher ein auf was Zulaufender oder von was Weglaufendem, auch das ne, kann einem schon manchmal helfen, zu verstehen, wie viel Angst da vielleicht drunter liegt.
Du sprichst in deinem Buch ja auch von Essentialismus, dem Mut, Ballast abzuwerfen. Warum könnte das sinnvoll sein, das mal zu üben?
Oh, ich liebe das Buch Essentialism von Greg McKeown. Sollte jeder gelesen haben. Da geht es ja so ein bisschen eigentlich um diese Idee, weniger, aber besser. Und weil es eben häufig so ist, dass wir uns zu vielen Dingen committen und auf all den Ebenen nicht so richtig vorwärts kommen. Na, also wenn ich jetzt an 4 Projekten gleichzeitig arbeite, mache ich die alle mit euch weniger Energie, als wenn ich sie seriell abarbeiten würde. Ne? Erst Projekt 1, dann Projekt 2, wo meine volle Liebe, meine volle Kreativität reinfließen kann. Ich glaube, das wissen wir so aus der Erfahrung, wenn zu viele Dinge auf dem Tisch liegen, dann leidet alles ein bisschen und dieses Gefühl von Impact sinkt. Ne, weil wir halt nicht so schnell nach vorne kommen. Und die Idee von Essentialismus ist, sich auf das zu fokussieren, was wirklich Impact hat, einen Wert für uns hat und eben hilfreich ist. Und gibt dafür eine ganz schöne Anleitung. Und das macht unser Leben erstmal leerer, aber fokussierter und damit potenziell erfolgreicher tatsächlich. Das ist so ein bisschen seine Haltung oder seine Philosophie. Und es gibt viele CEOs sehr erfolgreicher Companies, die das versuchen so ein bisschen zu integrieren. Also die zum Beispiel 90 Minuten Nothing im Kalender haben jeden Tag, um denken zu können, sich inspirieren zu können, um aufräumen zu können. Jack Dorsey zum Beispiel von Twitter hat gesagt, ich bin CEO, aber das steht eben für Chief Editing Officer. Mein Job ist es, immer wieder radikal diese ganzen Projekte zu streichen oder Tools, Prozesse zu streichen, die sich so nach und nach so reinfriemeln, die aber eigentlich keinen echten Mehrwert schaffen. Und das ist ja mal das, was gerade so in diesen Zahlen so hochkommt, dass wir irgendwie 41% unserer Zeit mit Fake Work, also mit wirkungsloser Arbeit verbringen. Und genau dafür ist Essentialismus ganz, ganz, ganz essentiell, nämlich zu sagen, okay, let's get rid of it. So. Und lass uns auf das fokussieren, wo wir Geld verdienen, wo wir einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, wo wir Bock drauf haben, was auch immer der Antrieb ist.
Nora, wenn du in 10 Jahren auf dein Buch zurückblickst, was du gerade veröffentlicht hast, was soll dann selbstverständlich geworden sein?
Also ich glaube, ich hoffe, dass wir dann in allen Organisationen über dieses Thema mal gesprochen haben. Denn bisher sind es ungefähr ein Viertel der Organisation. Dass also alle Organisationen irgendwas in dem Universum anbieten und sagen, das Thema ist uns wichtig. Das sollte selbstverständlich sein. Selbstverständlich sollte sein, zu sagen, Menschen sind was wert, auch wenn sie gerade nicht funktionieren. Vor allen Dingen für uns nicht funktionieren. Und es sollte selbstverständlich sein, sich Hilfe einzufordern, wenn man nicht mehr kann. Denn die größte Hürde ist Selbststigma und Stigmatisierung in der Gesellschaft, warum wir so lange alleine bleiben mit unseren Problemen. Und ja, das sind so die kleinen Träume.
Und ich drücke mit die Daumen, dass sie wahr werden, weil es wäre so schön und hilfreich und entlastend für uns alle.
Ja.
Nora, vielen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und alles Gute für dich.
Danke dir.
Das war mein Gespräch mit Nora Dietrich und ich hoffe, du nimmst genauso viele Denkanstöße mit wie ich. Vielleicht hast du dich in einigen Punkten wiedergefunden, im Wunsch nach Freiheit, im Bedürfnis nach Sinn oder in der Erkenntnis, dass berufliche Erfüllung mehr ist als ein schöner Titel. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gern mit Menschen, die gerade in einer beruflichen Umbruchsphase sind oder neuen Mut brauchen. Ich freue mich, dass du bis hierhin wieder dabei warst. Alles Liebe und bis zur nächsten Woche. Deine Janike.